So.
Vielleicht stellen Sie sich nochmal vor.
Ja, mein Name ist Jan-Gerd Wolf. Ich bin Journalist und arbeite als Redakteur des Online-Magazins von villamusica.de.
Und mein Name ist Joachim Hofmann-Göttig und ich werde hier als scheidender Kulturstaatssekretär und scheidender Vorsitzender der Villa Musica interviewt.
Und da kommt auch schon die erste Frage. Mit der Wahl zum Oberbürgermeister von Koblenz scheiden Sie als Kulturstaatssekretär und somit als Vorstandsvorsitzender von Villa Musica aus. Mit welchem Gefühl?
Ja, ich freue mich auf die neue Aufgabe als Oberbürgermeister. Zugleich ist es natürlich auch nicht ganz einfach, das bisherige Amt aufzugeben. Ich war sehr gerne Kulturstaatssekretär, bin es auch noch die letzten Wochen. Und zu diesem Amt des Kulturstaatssekretärs gehört eben auch die Leitung von drei Stiftungen, darunter die Villa Musica, das Artmuseum und Hambach. Und das ist rein zeitlich ein wichtiger Teil meiner Arbeit und auch emotional ist es ein wichtiger Teil meiner Arbeit gewesen. Und insofern ist da auch ein bisschen Wehmut, weil die Villa Musica in ihrer heutigen Verfassung, kann ich für mich beanspruchen, habe ich ein Stück weit so mit aufgebaut und begleitet sie ja auch als Vorstandsvorsitzende mit einer kurzen Unterbrechung seit 1992, also über eine sehr lange Zeit.
Darauf zielt auch meine nächste Frage. Sie sagten eben schon, dass Sie beide Ämter zweimal mit einer Unterbrechung bekleidet haben. Sehen Sie Unterschiede zwischen den beiden Amtsperioden? Was hat sich in den Jahren verändert?
Naja, für mich hat sich etwas Zentrales verändert. Ich war früher Kulturstaatssekretär und Bildungsstaatssekretär. Und nun in der zweiten Hälfte der Tätigkeit seit 2006 war ich ausschließlich für Kultur zuständig, konnte mich also 80 Stunden die Woche voll in die Kultur stürzen. Das war eine andere Intensität. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir das noch mehr Freude bereitet als früher, weil man den Eindruck hatte, dass man den Laden ganz gut überblicken kann. Wenn man also wirklich 80 Stunden die Woche für einen bestimmten Politikbereich arbeiten kann, dann muss ich nicht mehr halbieren zu der wichtigen Schulbereich, der war ja auch nicht mit der linken Hand zu machen, dann bietet das natürlich eine große Chance, sehr viel zu gestalten und auch wirklich Einfluss nehmen zu können. Und insoweit habe ich die letzten 4 Jahre als besonders intensiv empfunden.
Welchen Anteil hatte daran die Musik als ein Teil der Kultur?
Ein für mich sehr großen. Ich bin immer vorsichtig, Sparten als Lieblingssparten zu bezeichnen. Aber wenn ich so in mich hineinhorche und sage, was ist das, was dir ganz persönlich am meisten gibt, dann würde ich schon sagen, dass die Musik und die Kleinkunst die Sparten sind, die neben dem Film, der leider viel zu kurz kam, wo wir zu wenig Anknüpfungspunkte in der Kultur haben, die Sparten sind, die mir persönlich am allermeisten Spaß gemacht haben. Dabei muss man aber wiederum Einschränkungen machen. Ich liebe zwar sehr die Musik, aber ich bin nach wie vor kein Opernfan, eher Musical, auch Operette, aber auch die Kammermusik gerade, wie sie durch die Villa Musica mir nahegebracht wurde, wurde zunehmend eine Disziplin, die mir großen Spaß bereitet hat. Vor allem wegen der Nähe zu den Künstlern. Das ist eben doch ein besonderes Erlebnis, was man in der Kammermusik haben kann. Insoweit würde ich also sagen, die Musik ist mir schon ganz besonders wichtig geworden.
Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihr erstes Konzert von Villa Musica?
Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß eines meiner ersten, aber ob es das erste war, weiß ich nicht. Eines meiner ersten war der Auftritt der russischen Folkloregruppe Skomorochi hier in Mainz im Landesmuseum. Und dort hatte ich auch ein Grußwort zu sprechen. Das war noch bevor ich Vorsitzender der Villa Musica wurde. Aber ich weiß mit dem besten Willen nicht mehr, ob das das erste Konzert oder eines der ersten war. Das war damals gerade eine Tournee, die in Verantwortung des damaligen Vorstandsvorsitzenden Ernst Maurer durchgeführt und begleitet wurde.
Die folgenden beiden Fragen habe ich Ihnen schon einmal gestellt, als wir uns anlässlich des Jubiläums von Villa Musica vor einigen Jahren über Ihre Arbeit hier unterhielten. Damals hatte ich leider nicht die Möglichkeit, sie in der Zeitung zu veröffentlichen. Das möchte ich heute im Online-Journal natürlich nachholen. Was ist Ihr schönstes Erlebnis und Ihre schönste Erinnerung an die Zeit in der Villa Musica?
Muss ich einen Augenblick drüber nachdenken, weil es sehr viele gibt. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten, weil ich mich nicht an eine spezifische Situation erinnern kann, wo ich sagen würde, das war jetzt der Pep. Ich muss eine kleine Aufzählung machen. Die Tage der offenen Tür der Villa Musica waren alle Tage, über die ich richtig glücklich war, wegen des hohen Publikumszuspruchs, der positiven Emotionalität, die wir in die Breite haben tragen können. Also es waren für mich immer besondere Tage. Ich würde in dem Zusammenhang auch gerne nennen den Tag der offenen Tür in Berlin, den Villa Musica zusammen mit Rheinvokal gemacht hat, nach dem Modell des Tages der offenen Tür. Ich würde gerne nennen viele Open-Air-Erlebnisse im Schlosshof in Engers. Da gab es teilweise fantastische Erlebnisse. Es gab wunderbare Konzerte in der Villa Ludwigshöhe, Saisoneröffnung. Wir hatten wunderbare Eröffnungen von Musik in Burgen und Schlössern in Schloss Engers. Und ich erinnere mich sicher an ganz tolle Konzerterlebnisse, gerade in einigen Burgen und Schlössern. Aber dass ich jetzt sagen könnte, es gab das Erlebnis, nee, da würde ich wahrscheinlich sehr, sehr lange drüber nachdenken müssen, ob es das gibt. Im Umgekehrten würde es mir leichter fallen.
Die Frage kommt jetzt, an was möchten Sie sich lieber nicht so oft erinnern, tun es aber jetzt doch einmal, bitte.
Ja, diese Frage kann ich genau beantworten. Die hängt mit dem Komplex Wolokolamsk zusammen. Die Geschichte muss ich kurz erzählen, weil sie nicht mehr viele Leute kennen. Als ich Kulturstaatssekretär wurde im Jahre 1991, habe ich eine ganze Reihe von kulturellen Projekten vorgefunden, die unter der früheren Landesregierung vorbereitet waren und angekündigt waren. Dazu gehörte die Absicht, in einem russischen Kloster, Wolokolamsk, 2 Autostunden südwestlich von Moskau gelegen, ein Versöhnungswerk zu errichten in Form einer Jugendbegegnungsstätte. Und die Villa Musica war beauftragt, im Namen des Landtages von Rheinland-Pfalz dieses zu tun. Ich hatte von Anfang an große Zweifel an diesem Projekt, insbesondere was die materielle Dimension anbelangt, denn wir hatten uns verpflichtet, über 20 Millionen D-Mark dort auszugeben. Und dies erschien mir völlig falsch dimensioniert. Dazu kam, dass in dieser Zeit, als ich mich begonnen habe, mit dem Projekt Wolokolamsk zu beschäftigen, auch die Idee reifte, mit Schloss Engers unsere Akademie für Kammermusik zu begründen. Und um das zu finanzieren, brauchte ich 20 Millionen D-Mark, ziemlich genau das, was wir da in Russland gedachten auszugeben. Und insoweit habe ich sehr früh als Kulturstaatssekretär die Idee verfolgt, ob man das nicht umwidmen kann. Das war aber sehr schwierig, weil es gab einen Vertrag und diesen Vertrag haben alle Parteien des Landtages bereits im Jahre 1989, also 2 Jahre vor meinem Dienstantritt, unterschrieben, sodass eine Änderung hier zu machen, nicht nur Schwierigkeiten bei der Opposition, sondern auch bei den die Regierung damals tragenden Parteien SPD und FDP bereitete. Die Sache nahm eine besondere Wendung insoweit, als ich dann also regelmäßig nach Wolokolamsk reiste, um dieses Projekt zu verfolgen, gleichwohl skeptisch zu verfolgen. Und eines Tages, damit bin ich bei der Antwort auf die Frage, woran ich am liebsten nicht erinnert werden wollte, gab es einen Empfang beim damaligen Metropoliten Das ist so eine Art Bischof der russisch-orthodoxen Kirche, bei dem er Forderungen stellte, neben dem Versöhnungswerk auch noch weitere Partnerschaftsprojekte zu planen, Stichwort Soldatenwohnheime und anderes mehr. Woraufhin ich als Skeptiker des ganzen Projektes sinngemäß sagte, nun sei es aber wirklich gut, er soll zufrieden sein, wenn er das Versöhnungswerk bekäme, mehr sei nun wirklich nicht drin und es gäbe überhaupt keinen Anspruch für weitergehendere Wünsche. Daraufhin erklärte er mir, ich habe mich offenbar mit dem geschlossenen Vertrag nicht gründlich genug beschäftigt. Diese Aussage hatte mich so verdutzt, denn ich kannte den Vertrag mehr oder weniger auswendig, deswegen, weil ich ja nie wirklich glücklich war über diesen Vertrag und immer guckte, ob man da nicht irgendwie rauskäme, und war aber sehr verblundert über diese Schutzbe des Menschen, einfach zu sagen, ich kenne den Vertrag nicht gut genug, und beauftragte den Geschäftsführer Kurt Kast, sich mit der Vertragssituation nochmal gründlich zu beschäftigen und in Akten nachzugucken, nach der Devise, irgendwas muss da nicht stimmen. Und Kurt Kast grub dann also die russische Übersetzung des Vertrages heraus, genau genommen muss ich sagen, die vermeintliche russische Übersetzung, denn es kam heraus, dass die russische Übersetzung dreimal so umfangreich war wie die deutsche und tatsächlich auch weitergehendere Anspruchsgrundlagen enthielt. Mit anderen Worten, die deutsche Delegation hatte damals im Glauben, dass sie eine Übersetzung unterschrieb, einen völlig anderen russischen Vertrag unterschrieben. Und das war in der Tat die dunkelste Stunde meiner politischen Laufbahn bei der Villa Musica. Auf der anderen Seite war sie gleichzeitig meine hellste Stunde. Denn in diesem Augenblick war mir klar, jetzt habe ich die Möglichkeit auszusteigen. Und habe dann diesen Vertrag gekündigt und am Ende haben wir uns dann geeinigt, dass nur ein ganz kleines Versöhnungswerk entsteht mit Hilfe der gesammelten Spenden. Ich bekam die 20 Millionen frei, die ich für Engers brauchte. Alles wendete sich zum Guten, aber dieses traumatische Erlebnis, dass man internationale Verhandlungen führt, immerhin auf der Ebene auch Landtagspräsident, und unterschreibt eine vermeintliche Übersetzung, die keine ist. Das wurde ein geflügeltes Wort und immer jetzt, wenn ich internationale Verhandlungen führte, habe ich die Übersetzung doppelt prüfen lassen, dass man da nicht plötzlich in irgendeiner Form betrogen wird.
Aus der Niederlage wurde also ein Höhepunkt. Ja. Was sind denn in Ihren Augen die Höhepunkte Ihrer beiden Amtszeiten? Wo konnten und wollten Sie besondere Akzente setzen?
Ich denke, dass die Organisationsreform des Jahres 1992, die ich vorbereitet und durchgeführt habe, ein ganz wichtiger Punkt ist, um zu erklären, warum die Villa Musica heute eine so geachtete und gute Organisation geworden ist. Die Villa Musica existierte ja schon einige Jahre vor meinem Amtsantritt 1992, aber wir haben sie kräftig umgestaltet. Wir haben einen Vorstand berufen, der auch wirklich als Gesamtvorstand wirkte und eben nicht nur eine Person mit einem Beiwerk, sondern ein Arbeitsvorstand, der, wo jedes Vorstandsmitglied eine reale Funktion hatte. Wir haben einen hauptamtlichen Geschäftsführer berufen mit Kurt Kast, der das also nicht nebenamtlich machte, sondern sich voll reinhängen konnte und damit auch dazu beitragen konnte, dass wir eine sehr effektive Geschäftsstelle bekam. Wir haben einen künstlerischen Beirat eingerichtet, der den Vorstand beraten hat in künstlerischen Fragen, sodass wir sozusagen eine klare Trennung hatten zwischen dem Vorstand als strategische steuerungsverantwortliche Institution und einem künstlerischen Beirat, in dem wirklich die künstlerischen Fragen so besprochen werden können, dass sie auch eine gewisse Breite haben. Und wir haben einen künstlerischen Leiter berufen mit Professor Klaus Arp, der das künstlerische Programm vorbereitet hat und im Wesentlichen auch verantwortet hat, im Rahmen natürlich der Beschlussfassung des Gesamtvorstandes, und den Leiter des Ensembles der Villa Musica, also der Dozenten, mit damals Professor Ulf Rodenhäuser. Das heißt, die Villa Musica bekam eine klare, durchschaubare Struktur mit klaren Verantwortlichkeiten und war nicht mehr wie zu Ernst Maurers Zeiten, man das schon sagen musste, ein Ein-Mann-Betrieb, sondern es hat sich breit geöffnet. Diese Organisationsreform, die de facto bis zum heutigen Tag Bestand hatte, hat dazu beigetragen, dass die Philharmoniker eine durchschaubare Organisation wurde, bei dem auch die Künstlerinnen und Künstler eine wirkliche Chance haben. Zweitens möchte ich gerne nennen, dass wir auch die Frage neu geordnet haben, wie wird man eigentlich Stipendiat der Philharmoniker? Da gab es doch bis dahin ziemlich viel Zufall und Zuruf. Wir haben auch das, wenn man so will, demokratisiert, mit einer Ausschreibung, mit einem Probespiel, mit einer Jury, die das abnimmt, sodass man also nicht mehr durch Beziehung zur Philharmoniker kam, sondern aufgrund der künstlerischen Qualität. Wir haben uns darum bemüht, auch das Dozentensystem ständig zu rotieren, sodass auch junge Professoren, junge Dozenten eine Chance bekamen, in den Stamm unserer Lehrtätigkeit einbezogen zu werden. Im Übrigen gibt es einige Eckpunkte der inhaltlichen Arbeit, auf die ich natürlich auch besonders stolz bin. Dazu gehört die Gründung des Freundeskreises der Philharmoniker. Das war mein eigener Vorschlag. Das ist ja heute ein ganz mächtiger Kreis geworden mit über 650 Mitgliedern. Das hat sogar meine persönlichen Visionen übertroffen. Ich hatte so als Zielmarke 500 im Blick. Das ist ganz wichtig, um Philharmoniker, die ja eine elitäre Institution ist, damit auch in die Breite zu öffnen und zu zeigen, dass elitäre Qualität nicht gleichzeitig bedeutet, dass da nur für wenige was geschieht, sondern eben in die Breite hineingeht und wo man auch eine Chance hat, mitzuwirken. Dann möchte ich gerne natürlich nennen die Erfindung der Reihe Musik in Burgen und Schlösser. Manche behaupten, es sei meine Idee gewesen. Das kann auch gut sein, dass das so ist. In jedem Falle bin ich ein alter Burgen- und Schlossnarr und finde, dass Rheinland-Pfalz da unglaubliche Schätze hat. Und diese zu bespielen, auch eben mit einer Organisation für Kammermusik, das ist eine ganz tolle Geschichte und das ist nach wie vor meine Lieblingsreihe in der Philharmoniker und ich freue mich, dass sie so guten Bestand hat. Ich darf natürlich nennen den Tag der offenen Tür. Man kann sagen, der geht auch auf mich zurück. Und es war gar nicht leicht, das durchzusetzen, weil es macht natürlich unheimlich viel Arbeit. Der Geschäftsführer war gar nicht glücklich darüber, jedenfalls beim ersten Mal. Als es dann so ein Riesenerfolg wurde, waren alle glücklich und fanden es doch angemessen, es so zu machen. Wir hatten ja gleich beim ersten Mal über 2000 Besucher. Das hat überhaupt keiner mitgerechnet, dass eine so elitäre Institution solche Breitenwirkung entfalten kann. Und das ist ja dann von Jahr zu Jahr immer besser geworden. Wir haben jetzt den letzten Tag der offenen Tür über 4000 Besucherinnen und Besucher gehabt und wer dabei war, wird verstehen, warum das so wichtig ist, weil es einfach ein Schmelztiegel der Begegnung ist von Musikliebhabern und die Leute hören da auch richtig Musik, denen geht es nicht nur um das Würstchen essen, sondern geht auch um die Begegnung mit anderen Musikliebhabern, also eine großartige Sache. Ja, und dann natürlich Schloss Engers. Schloss Engers ist das musikalische Zentrum von Rheinland-Pfalz geworden. Es war zwar nicht meine Idee, es war die Idee von Ernst Maurer, das dort zu machen, aber es war mein Werk, es apparativ umzusetzen, die Finanzierung zu besorgen, wie vorhin dargestellt, und dafür zu sorgen, dass die ganze Geschichte auch wirklich läuft. Und daraus dann das Richtige zu machen, das war mir eine Herzensangelegenheit. Ich habe unendlich viele hundert Besuche in Engers hinter mir und hoffentlich noch ein paar vor mir. Also Engers, das ist schon ein Traum geworden, auch die Idee, die Akademie für Kammermusik der Philharmoniker zu verbinden mit der Landesmusikakademie im Meisterhaus. Das war, glaube ich, eine sehr gute Idee, sozusagen die Spitze der künftigen Profimusiker mit der Breite der Laienmusik in einem Komplex ihre Fortbildungsveranstaltungen anbieten zu können. Das ist schon sehr schön. Ja, und dann natürlich Open Air, um auch da wieder dazu beizutragen, dass Schloss Engers einen Namen bekommt, populär wird. Und man merkt, dass Engers ein Ort ist, zu dem man hinreisen sollte. Dazu braucht man eben noch Strahl Projekte. Kammermusik ist nun einmal relativ klein, wie der Name schon sagt. Open Air ist groß. Da kann man auch mal 2000 im Schlosshof verkraften und dazu beizutragen, dass damit der Name Villa Musica, Schloss Engers, ins ganze Land getragen wird. Das, glaube ich, war eine gute Idee, die sich sehr bewährt hat über die letzten Jahre. Ich glaube, das sind so die Hauptaktivposten, von denen ich sagen würde, dass ich Anteil daran genommen habe. Vielleicht sollte man noch die Internationalität betonen. Wir haben ja viele Reisen gemacht, auch mit dem Vorstand der Villa Musica werden. Die Partnerländer bespielt. Wir haben uns beteiligt an internationalen kammermusikalischen Festivals und dazu beizutragen, dass Villa Musica also auch international auftritt. Das war mir auch immer ein Anliegen und ich habe einige dieser Reisen mitgemacht, um dazu beizutragen. China, Tschechoslowakei, Israel. Also da haben wir einiges in Gang gebracht, auch auf diesem Sektor.
Sie haben eben es schon mal angesprochen und mal auch ganz expressis verbis gesagt, dass die Arbeit als Vorstandsvorsitzender von Villa Musica Ihnen die Tür zur Kammermusik geöffnet hätte. Wie ging das vor sich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eine abscheuliche Karriere als Geigenspieler hinter mir. Ich war ein Geigenspieler wider Willen, ein Miserabler und habe mit 16 aufgehört und im Grunde habe ich zur Kammermusik von meiner Biografie her überhaupt keinen Bezug gehabt. Ich glaube auch nicht, dass ich, bevor ich Kulturstaatssekretär war, ich je bewusst in einem kammermusikalischen Konzert war. Ich war häufiger in symphonischen Konzerten, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, was Kammermusik eigentlich ist, habe ich überhaupt erst kennengelernt als Kulturstaatssekretär und ich bin auch nicht Vorsitzender der Villa Musica geworden, weil ich irgendwie eine besondere Neigung zur Kammermusik hatte, sondern weil mir klar war, dass wir hier ein kulturpolitisches Instrument haben, mit dem wir in Rheinland-Pfalz was gestalten können. Und dann ist natürlich klar, dass man als Vorstandsvorsitzender zwar in erster Linie organisatorische und auch materielle Verantwortung hat und nicht künstlerische, dafür hatten wir unsere Fachleute, aber man kann in dem Vorstand nicht wie Pik 7 dabei hocken und keine Ahnung haben, wovon die Künstler eigentlich reden. Also war mir klar, da muss man auch hingehen, damit man überhaupt weiß, worum es geht. Und ich glaube, es ging dann relativ zügig, dass mir das richtig gefallen hat. Und ich glaube, dass schon nach wenigen Konzerten das nicht nur eine Pflichtnummer war, im Sinne von, da musst du hin, damit du mitreden kannst, sondern es wurde zunehmend etwas, auf das ich mich richtig gefreut habe. Nicht nur wegen der unglaublichen Qualität der Instrumentalisten, sondern wohl auch wegen dieser einmaligen Verbindung zwischen Musik und Raum, zwischen Nähe, zwischen Publikum und Künstler. Das ist ja das Typische an der Kammermusik. Man hat den Eindruck, dass da eine Symbiose entsteht, dass da etwas zusammenwächst. Und wenn man dann auch noch Schritt für Schritt diese Musiker immer mehr kennenlernt, was ja das Typische bei Villa Musica ist, weil man ja dann doch Schritt für Schritt das Dozententeam kennt und manchmal auch noch die Stipendiaten kennenlernt. Letzteres ist schon etwas schwieriger, wegen der Rotation. Man bleibt ja in der Regel nur 2-3 Jahre Stipendiat der Villa Musica, aber häufig bleiben unsere Dozenten sehr viel länger. Also die Dozenten habe ich im Laufe der Jahre alle persönlich kennengelernt. Dann entsteht natürlich auch eine ganz andere Bindungskraft. Dann ist man neugierig. Wie ist der Professor heute drauf? Ja, gefällt es dir? Und es entsteht etwas Mitreißendes. Ja, und wenn man dann hinterher mit den Musikern reden kann über ihre Musik und so. Ja, ich fand das dann als für mich immer wichtiger. Und insofern ist diese Liebe beim Machen gekommen, was gar nicht so untypisch ist. Wenn mich einer fragt, wie kommt das, dass du Koblenz so liebst, ist genau dasselbe gewesen. Ich bin aus pragmatischen Gründen nach Koblenz gekommen, weil das gerade in der Mitte lag zwischen Bonn und Mainz. Und dann war ich da und plötzlich entdeckte ich die Schönheit. Und so ist das bei der Villa Musica auch. Aus pragmatischen Gründen bin ich Vorstandsvorsitzender geworden. Hätte man mich damals gefragt, liebst du die Kammermusik, hätte ich gesagt, Quatsch, das ist es doch nicht. Ja, weil ich muss dieses Instrument beherrschen als Kulturstaatssekretär und dann machst du das Richtige draus. Ein halbes Jahr später werde ich wahrscheinlich schon gesagt haben, boah, das ist ein toller Teil meiner Tätigkeit, ich liebe diesen Teil der Tätigkeit.
Aber das Geigespielen haben Sie nicht wiederbekommen?
Nein, ich habe aber eine Überraschung kürzlich erlebt. Ich habe seit meinem 16. Lebensjahr nicht mehr gegeigt, aber vor ein paar Jahren eine Geige geerbt. Und habe sie dann das erste Mal wieder an mich genommen und gehalten und habe gedacht, ich hätte über die lange Zeit, immerhin über 40 Jahre, alles verlernt. Und erlebte eine große Überraschung. Die Griffe habe ich noch genau drauf. Ich kann sogar zweite und dritte Lage noch genau treffen. Womit ich Schwierigkeiten habe, ist die Bogenführung. Das hätte ich wiederum gar nicht gedacht. Das wäre das Einfachste. Aber eine Seite präzise zu treffen und nicht aus Versehen zwei zu treffen oder wiederum bewusst zwei zu treffen, weil es gerade zu dem Musikstück gehört, das hat mir große Schwierigkeiten bereitet. Während die Fingerfertigkeit, auch ein ordentlicher Triller und so, das ist noch drin. Also das funktioniert wunderbar und meine Frau sagt immer, wenn ich mal im Ruhestand bin, meine Frau ist ja Klavierspielerin hobbymäßig, würde sie es gern sehen, wenn ich wieder mit der Geige anfange und wir dann vielleicht auch zusammen Kammermusik natürlich vom bescheidensten Niveau, was mich anbelangt, machen können. Das schließe ich heute nicht mehr aus. Allerdings nicht für die Zeit meines Oberbürgermeisteramtes, sondern für die Zeit danach.
Hand aufs Herz, hätten Sie sich auch ohne das Konzertangebot von Villa Musica mit zeitgenössischer Kammermusik beschäftigt?
Todsicher nicht. Und ich hätte auch todsicher zu dieser Thematik eine völlig andere Meinung, wenn ich nicht Vorsitzender Villa Musica gewesen wäre und damit zwangsverpflichtet worden wäre, mich mit zeitgenössischer Musik, ich gebe zu, am Anfang sehr widerwillig zu beschäftigen. Heute habe ich zu diesem Thema eine völlig andere Auffassung. Ich halte es für absolut erforderlich und richtig, dass die Villa Musica sich um die zeitgenössische Musik kümmert. Ich finde es völlig gut und richtig, dass wir das in der Regel mit den sogenannten Appetithäppchen tun, also nicht das Publikum zwei Stunden mit nach Möglichkeit noch atonalen und gelegentlich schmerzende Musik bombardieren und foltern, sondern immer Punkte einbauen mit überschaubarer Länge. Ich finde es besonders gut und richtig, wenn diese Dinge mit Erklärungen verbunden werden, weil ich bei mir selber wiederholt erlebt habe, dass das, was ich nicht sofort begreife, als nun einfacher, ungebildeter Hörer, ich sehr viel besser begreife, wenn der Instrumentalist einem vorher erklärt, worum es geht und man dann Anknüpfungspunkte hat, auf die man besonders achtet. Und ich habe erlebt und immer häufiger erlebt, dass ich das zeitgenössische Element als den eigentlichen Höhepunkt des Konzertes erfahre, weil ich mittlerweile viel offener bin, als ich das mit Sicherheit Anfang der 90er Jahre war. Mir gefällt heute bei Gott nicht jede zeitgenössische Musik, aber ich erlebe häufig Entdeckungen, wo ich sagen würde, das war jetzt eigentlich das neugierige Element. Gilt übrigens jetzt auch für die symphonische Musik. Ich war kürzlich bei einem Konzert der Rheinischen Philharmonie in Koblenz, wo wir unseren neuen Intendanten vorgestellt haben. Und bei diesem symphonischen Konzert wurden alte Klassiker zu Gehör gebracht, Mozart, Gluck, Telemann und ein Zeitgenosse, der mir bis dahin nichts sagte, Salinen, ein Finne. Und ich habe das Programmheft auch gelesen, das wirkte für mich auch erklärend. Das war dann das eigentliche Erlebnis des Konzertes, wobei ich bekennender Mozart-Fan bin. Ich kann Mozart Tag und Nacht hören, keine Frage. Aber es hat dann wiederum was Langweiliges, weil man eben kennt man den Mozart dann halt. Und bei Zeitgenossen dann etwas zu erleben, wenn es nicht atonal ist, es darf bitte nicht schmerzhaft sein. Es sollte sich schon auch ein bisschen an normalen Hörgewohnheiten ausrichten. Dann aber, ja, das habe ich häufig erlebt, dass ich nach Hause kam und sagte, boah, gerade dieser Zeitgenosse. Schön, dass du dich darauf eingelassen hast. Ja.
Wird die Musik gleich welcher Epoche Sie also auch weiterhin begleiten?
Ja, ganz sicher. Das ist jetzt so tief drin. Die Kammermusik wird mich auch weiter begleiten. Das ist jetzt einfach Teil meines Lebens geworden. Und nun werde ich Oberbürgermeister in einer Kulturstadt. Für mich, ich sage es ganz leise, der heimlichen Kulturhauptstadt des Landes Rheinland-Pfalz. Wir haben ja mehr Landeskultureinrichtungen in Koblenz als in der Landeshauptstadt Mainz. Wir haben ein sehr breites Kulturleben in Koblenz, eben auch ein sehr breites musikalisches Kulturleben. Die Rheinische Staatsphilharmonie trägt das als einige dazu bei, die ja auch immer kammermusikalische Ausspielungen macht. Wir haben mit dem Musikinstitut in Koblenz einen sehr gefestigten Musikanbieter. Wir haben ein Stadttheater, was auch auf dem Sektor der Musik sehr initiativ ist. Und ich will dabei ja nicht vergessen, dass wir auch in der freien Szene von der Kulturfabrik in Koblenz über Café Hahn ein ungeheuer breites musikalisches Angebot haben. Und das werde ich weiterhin zu würdigen wissen und freue mich sehr darüber.
Auch wenn Sie in Zukunft als OB natürlich einen übervollen Terminkalender haben werden, gibt es etwas bei Wieder Musiker, von dem Sie jetzt schon wissen, dass Sie es sehr vermissen werden?
Ja, ich werde natürlich kaum noch Gelegenheit haben, so häufig in Musik in Burgen und Schlössern zu gehen, wie ich das in der Vergangenheit hatte. Aber ich habe mir vorgenommen, Villa Musica tritt ja normalerweise in Koblenz nicht auf, wegen der Rheinischen Philharmonie und dem breiten musikalischen Angebot, was da schon existiert, und weil wir mit Schloss Engers 15 Kilometer entfernt eben unser musikalisches Zentrum haben und es jedem Koblenzer ja offen steht, nach Engers gerade zu kommen. Ich habe mir schon vorgenommen, auch als Oberbürgermeister der Hauptstadt des Nordens, des Oberzentrums der Mittelrheinregion, auch in der Region selber mich aufzuhalten und zu zeigen. Und so werde ich mit Sicherheit auch in Engers gelegentlich sein. Ich werde aber auch weiterhin nach Namedy zum Beispiel gehen, wo Villa Musica in Andernach, Ortsdorf in Andernach immer wieder auftritt. Das habe ich mir schon vorgenommen. Also der Kontakt wird nicht abreißen.
Was wünschen Sie denn Ihrem Nachfolger im Amte?
Ich wünsche ihm, dass, falls nicht schon der Fall, ihm dasselbe positive Glückserlebnis zuteil wird, das mir zuteil wurde, 91, 92, dass durch Übernahme des Amtes auch die Liebe zu diesem Bereich hinzutritt. Ich habe mit ihm über diese Frage spezifisch noch nicht gesprochen. Ich weiß nicht, wie seine Emotionalität zur Kammermusik und zur Villa Musica ist. Gesetzt den Fall, dass da noch etwas sich entwickeln kann, dann wünsche ich ihm, dass er genau das erlebt, was ich auch erlebt habe, dass wir hier einen einmaligen Schatz haben, um den wir in ganz Deutschland beneidet werden. Die Villa Musica ist eine einzigartige Institution. Sie wird geführt von unglaublich tollen Typen, die ihr Handwerkszeug beherrschen. Das gilt für die Vorstandskollegen, das gilt für die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, das gilt für das Dozententeam. Und man kann dort Nachwuchstalente kennenlernen in Form unserer Stipendiaten, auf die man dann richtig stolz sein kann, wenn man eines Tages dann merkt, was aus ihnen geworden ist. Und an solch einem Prozess teilhaben zu dürfen als Vorstandsvorsitzender ist ein großes Glück. Und ich hoffe, dass ihm dieses Erlebnis auch zuteil werden wird.
Gesetzt den Fall, die Liebe muss erst noch ein bisschen entwickelt werden. Haben Sie, was das Konzertangebot von Villa Musica betrifft, einen besonderen Tipp für den Herrn Schumacher?
Ja, ich würde mit Sicherheit ihm raten, sich bei Musik in Burgen und Schlössern zu tummeln, weil das eben das Emotionalisierendste ist. Zum Beispiel in Schloss Bürresheim, also so ein verträumtes Schloss mit ganz kleinem Platzangebot, wo in einem Raum mal gerade 50 Leute reinpassen und wir deswegen gelegentlich Wandelkonzerte machen, wo man nach der Pause im Nachbarraum weitermacht und umgekehrt genauso und auf diesem Wege dann sozusagen ein Doppelkonzert hat, was dann immerhin 100 Leute verfolgen können statt nur 50. Also so etwas würde ich unbedingt raten. Das hat einfach eine tiefe Emotionalität. Aber auch die Villa Ludwigshöhe zu verbinden mit dann einem wunderbaren Aufenthalt auf der Terrasse. Oder jetzt neuerdings Hambacher Schloss, auch eine große Liebe meinerseits mit der vorzüglichen Gastronomie. Das ist ein richtiger Erlebnisort und Villa Musica macht dort einfach fantastische Konzerte. Wir haben in der Festhalle jetzt einen Ort, der für Kammermusik wie geschaffen ist. Das sind großartige Erlebnisse. auch der alte Bahnhof Rolandseck, bei dem ja Villa Musica auch auftritt, das hat was Faszinierendes, und das zu verbinden dann eben mit der guten Gastronomie, wie wir sie typischerweise im Bahnhof Rolandseck, wie jetzt im Hambacher Schloss, wie im Schloss Engers haben, das sind einfach Erlebnisse. Und ich weiß ja, mein Nachfolger ist im Unterschied zu mir ein echter Gourmet, der gerne fein isst. Ich esse gerne und er isst gern fein. Also da kann er entsprechendes erleben. Das bietet Villa Musica an, mit schönen Gesprächsmöglichkeiten, mit interessanten Leuten.
Kommen wir zur vielleicht interessantesten Frage dieses Gesprächs. Was passiert mit Ihrer Sammlung von Krawatten mit Musikmotiven? Denn Herr Schumacher ist ja ein bekennender Schlipsgegner.
Ja, jeder hat so seine Eigenarten. Wenn ich Freizeit habe, trage ich auch keinen Schlips. Ich empfinde den Schlipszwang, den ich so wahrnehme, um einigermaßen ordentlich daherzukommen, als lästig. Und weil es so ist, habe ich mir gesagt, dann mach aus einer lästigen Übung etwas, was dir Freude bereitet. Und so entstand irgendwann diese Marotte, immer wenn ich eine Kulturveranstaltung habe, einen Schlips zu tragen mit einem musikalischen Motiv. Das hat irgendwann harmlos angefangen und sich jetzt zu einer echten Sammler-Marotte weiterentwickelt. Ich besitze jetzt über 120 Krawatten mit musikalischen Motiven und trage de facto täglich einen solchen. Und tue es mittlerweile richtig gerne. Also wenn schon Schlips, dann am liebsten einen Musikschlips. Und da können die Leute auch in Koblenz, wenn sie Lust haben, drüber lästern. Das ist halt meine Eigenart, zu der ich stehe und mit der ich meine Verbundenheit zur Kulturszene insgesamt zum Ausdruck bringen will. Außerdem hat man als Mann ja gar nicht so furchtbar viele Möglichkeiten, mal ein bisschen unorthodox zu erscheinen. Und da finde ich, ist dieser kleine Spleen ein charmanter, zu dem ich gerne stehe. Und irgendwann werde ich auch mal wieder eine Ausstellung machen, wo ich meine ganzen Schlipse herzeige. Nein, Schumacher kriegt davon keinen ab. Diese Schlipse, die bleiben mein Eigentum, Privateigentum, und die werde ich dann in Koblenz weiterhin stolz tragen zu Ereignissen, die dafür geeignet sind.
Ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen in Koblenz eine genauso glückliche Hand, wie Sie sie für Villa Musica einsetzen konnten.
Vielen Dank.